Deutschlandfunk Kultur Interview.
Nach der Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty in Frankreich schrieb der JUSO-Vorsitzende Kevin Kühnert, der Islamismus sei der wohl blindeste Fleck der politischen Linken und sie müsse ihr auffälliges Schweigen beenden. Nun gab es vorgestern Abend den schrecklichen Anschlag in Österreich, wo immerhin die Grünen mit in der Regierung sitzen. Und wir sprechen mit Samama Ani, einem Wiener Schriftsteller, der von der Ausbildung her auch Psychiater und Psychoanalytiker ist und der 2017 schon das Buch veröffentlicht hat, Warum wir Linke über den Islam nicht reden können. Einen schönen guten Morgen, Herr Ma'ani.
Guten Morgen aus Wien.
Das ist natürlich, wenn ich Sie noch mal mit einem 3 Jahre alten Buch belästigen darf, immerhin ja. Ihrem eigenen, das ist jetzt natürlich paradox. Sie sagen, wir Linke können darüber nicht reden und sagen, aber mit dem Herrn Kassel rede ich darüber.
Ja, genau. Dieses Missverständnis gibt es öfter im Zusammenhang mit meinem Buch. Ich meine natürlich nicht, dass wir gar nicht über wir Linke oder auch andere Menschen in unserer Gesellschaft gar nicht über den Islam reden würden, sondern dieses nicht reden können meint nicht, in Anführungszeichen, nicht richtig und angemessen reden. Und das hat eben auch mit blinden Flecken zu tun im Diskurs der Linken in Bezug auf Menschen aus islamisch geprägten Ländern. Wenn ich das kurz ausführen darf, es ist ja so, dass wir Linke, auch Liberale, völlig zu Recht den neuen Rechten vorwerfen, dass ihr Diskurs über Menschen aus islamisch geprägten Ländern rassistisch ist. Aber wir können dann bei genauerer Betrachtung nicht wirklich sagen, warum dieser oder inwiefern dieser Diskurs rassistisch ist. Denn wenn der Diskurs der Rechten tatsächlich nur ein rein religiöser Diskurs wäre, wenn die also nur den Islam als Religion kritisieren würden, oder wenn es nur um religiösen Hass ginge, was genauso schlimm ist wie Rassismus, wäre das aber eben nicht Rassismus. Ja? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich lehne die Zeugen Jehovas zum Beispiel ab oder die 7-Tage-Adventisten, mag das gut oder schlecht sein, aber das hat mit Rassismus nichts zu tun. Rassistisch ist dieser neue rechte Diskurs aber deshalb, weil es eine falsche und fixe Verknüpfung gibt aller Menschen, die sozusagen aus dem Orient oder aus anderen islamisch geprägten Ländern kommen, mit dem Islam. Das, was man als eine volle Identifizierung bezeichnen könnte. Und jetzt kommt der Punkt. Das Problem ist, dass Linke und Liberale meistens diese Voraussetzung des rechten Diskurses mit den Rechten teilen. Das heißt, dass sie auch diese fixe Verknüpfung vornehmen. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Es gab bis 2017 eine Staatssekretärin in Österreich mit einem sogenannten Migrationshintergrund, Muna Dustar. Die war unter anderem für Digitalisierung und Beamte zuständig. Und die wurde aber ständig, gerade auch in linken und liberalen Medien, auf das Thema Islam reduziert. Und sie hat sich auch immer recht wortgewandt dagegen gewehrt, aber das hat ihr nichts genützt, denn sie wurde dann immer als erstes muslimisches Regierungsmitglied bezeichnet und über Themen wie Kopftuch und so weiter gefragt. Und sie hat dann immer gesagt, ja, ich bin ja auch für andere Dinge zuständig. Aber nein, sie wurde eben gerade zum Beispiel im linksliberalen Standard immer auf Islam reduziert. Und das ist eben dieser gemeinsame blinde Fleck der Linken und Rechten. Und
das kenne ich so ähnlich durchaus auch aus Deutschland. Aber gerade nach dem, was Sie jetzt alles erklärt haben, wie schätzen Sie denn die Reaktion der Linken? Fangen wir mal mit den Grünen an, weil die in der Regierung sitzen, auf den Anschlag in Wien ein. Ist das so sind das die üblichen Reflexe?
Ja, ich hoffe nicht. In Österreich gab es ja diese spezielle Vorstellung, oder gibt es die immer noch, dass wir auf einer Insel der Seligen leben, natürlich nicht nur in Bezug auf Terrorismus, sondern auch in Bezug auf soziale Sicherheit, Wohlstand und so weiter, und dass das uns eigentlich eher nicht passieren würde, dass es hier so einen islamischen Terroranschlag gibt. Aber das war natürlich eine Illusion und da ist sozusagen der Schock sitzt dann dementsprechend tief. Ich denke, dass in diesen, dass sehr wahrscheinlich leider diese üblichen Reflexe kommen werden, dass man zum Beispiel die Muslime auffordern wird, dass sie sozusagen den Terror
sich distanzieren,
dass sie distanziert. Das ist so ein ziemlich sinnloses Ritual, weil selbstverständlich sind die allermeisten Menschen, die sich zum Islam bekennen, die werden wohl sagen, ja, das verabscheuen wir und das ist wohl ganz klar. Das Problem ist aber eben diese fixe Identifizierung mit Islam, weil es an den empirischen Realitäten vorbeigeht. Es gibt nämlich schon seit Jahren sehr gute empirische Untersuchungen, etwa in Deutschland. Und diese Untersuchungen zeigen, dass zum Beispiel 50% der Iraner oder beinahe 70% aller Menschen, die aus islamisch geprägten Regionen Südosteuropas stammen, in Umfragen sagen, ich fühle mich gar nicht als Moslem. Ja, oder als Muslim.
Aber das ist doch das Interessante. Ist das nicht wirklich eine Gefahr, Herr Mahani, dass wir dadurch, in Deutschland ist zum Beispiel passiert, dass wir eigentlich gar nicht mehr von Türken reden oder türkischstämmigen Deutschen oder Palästinensern, sondern wir sagen die Muslime. Man muss aber zugeben, dass zum Beispiel auch Verbände, die sich als zum Beispiel Deutschland Zentralrat der Muslime oder andere bezeichnen, auch viel lautere Stimmen haben und viel mehr Macht. Ich meine, es gibt tatsächlich auch säkuläre Verbände von Menschen aus muslimischen Ländern, aber die kommen kaum zu Wort.
Genau, die kommen kaum zu Wort. Und das ist ein, was oft übersehen wird, das ist ein durchaus neues Phänomen, etwa seit den 1990er Jahren, dass diese Regionen nur unter dem Aspekt Islam gesehen werden. Es gab zum Beispiel 2003 die erste iranische Nobelpreisträgerin, die Shirin Ebadi. Und in allen Medien hieß es dann die erste muslimische Nobelpreisträgerin. Und das ist nicht falsch, aber das nur unter diesem Aspekt zu sehen, das hat fatale Folgen bis in, zu den politischen Entscheidungsträgern hin, zum Beispiel in Sachen Iran, wo dann nur aus europäischer Sicht sozusagen alle die Lösungsperspektiven nur im Rahmen des Islam gesehen werden. Also sprich, das Allerhöchste, was man sich vorstellen kann, ist, dass irgendein reformierter Islam dort an die Macht kommt. Aber das, interessanterweise gab es vor wenigen Monaten eine Umfrage von der Universität Tilburg in Holland über soziale Medien. Wurden Zehntausende Iranerinnen und Iraner gefragt. Es stellte sich heraus, dass nur 32% heute der Iraner in der Islamischen Republik Iran sich zum schiitischen Islam bekennen. Ja? Das heißt, wir haben da eine völlige Fehlwahrnehmung der realen Situation in diesen Ländern, auch aus politischer Sicht. Und die Perspektive, die Perspektive einer Emanzipation der Gesellschaft von Religion, eine Perspektive, die es in den Jahrzehnten zum Beispiel vor der Islamischen Revolution im Iran durchaus sehr stark gab, die haben wir völlig aus dem Blick verloren.
Herr Mahani, ich würde gerne an dieser Stelle sowohl über, wir haben noch vieles, was wir machen könnten, noch weiter sprechen, aber Sie werden, ich glaube, ich muss gar nicht mit mir an der Zeit kommen, Joe Biden spricht gerade live. Das heißt, wir haben ja nun diesen Morgen erwischt, wo tatsächlich der Anschlag ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, aber nicht das einzige. Ich danke Ihnen für heute und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir bei anderer Gelegenheit nochmal miteinander reden können.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Einen angenehmen Tag nach Wien erstmal.
Dankeschön.
Der Schriftsteller Samar Mahani war das live hier im Deutschlandfunk Kultur. Und ich habe es gesagt, Joe Biden hält gerade relativ überraschend, wie ich finde. Es hat sich nichts geändert. Er ist weder Präsident noch hat eine Niederlage einzugestehen. Es steht immer noch nichts fest. Er hält gerade eine Rede. Werden wir darauf eingehen, unter anderem gleich schon in wenigen Minuten im Gespräch mit dem deutschen Grünen-Politiker Jürgen Trittin.